Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der ukrainische Präsident ruft angesichts des Chaos im Osten den Generalsekretär der Vereinten Nationen an und will UN-Blauhelme im Land. Ein Zeichen dafür, dass die Gefahr gewaltsamer Auseinandersetzungen leider wächst. Unsere Tagesthemen. Hilflose Regierung. Kiew kann die Separatisten nicht stoppen. Verunsicherte Wirtschaft, deutsche Firmen und die Ukraine-Krise. Berührender Film, ein 8-Jähriger flieht aus dem Ghetto. Was für einen Plan hat Wladimir Putin für die Ukraine? Dass er einen hat und dass Russland bei den Unruhen im Osten der Ukraine unheilvoll mitmischt, davon geht die Europäische Union aus, einschließlich des Berliner Kanzleramtes. Ob Russland am Ende einmarschiert oder nur das weitere Chaos weiter schürt, darüber wird heftig gerätselt. In 11 ostukrainischen Städten haben zum Teil schwer bewaffnete prorussische Milizen Gebäude besetzt und teilweise sogenannte unabhängige Volksrepubliken ausgerufen. Es kam zu Schießereien und zu Toten. Die Regierung in Kiew, sie wirkt hilflos und hat überraschend ein landesweites Referendum für die Struktur der Ukraine angeboten. Golinä Atay.
Es wirkt wie ein Rachefeldzug gegen Kiew. Aggressive junge Männer erobern eine Polizeistation, getrieben von grenzenloser Wut. In Horlivka, ungefähr 40 Kilometer vor Donetsk. Es ist schwer, in diesen Tagen ein westlicher Journalist zu sein, in dieser aufgeheizt anti-westlichen Stimmung. Wer Moskau kritisiert, bekommt Fäuste zu spüren. Zum Beispiel er. Zuerst fordert er ein Referendum. Dann beschwert er sich aber auch bei den Besatzern aus Moskau in der Stadt. Welche Besatzer meinst du? Fragen die Umherstehenden. Raus mit dir. Eine solche Stimmung verwundert selbst langjährige Ukraine-Kenner.
Es hätte eine Vielzahl von Situationen gegeben in den vergangenen 25 Jahren, in denen es ähnliche Unruhen hätte geben können. Tatsächlich hat es aber nie so etwas gegeben und das weist eben darauf hin, dass Russland dahinter steht.
Aufnahmen unbekannter Herkunft. In Horlivka stellt sich ein Mann als Oberstleutnant vor übergelaufene Polizisten. Auf die Frage, woher er komme, sagt er, er sei aus der russischen Armee. Die Polizisten sollten sich orange-schwarze Bänder holen, empfiehlt er, und für Ruhe und Ordnung sorgen. Russlands Außenminister hatte am Morgen Vorwürfe aus Washington zurückgewiesen. Moskau würde sich in der Ostukraine einmischen. Eine Einmischung würde unseren Interessen widersprechen. Wir haben dort keine Agenten. Später sagte der Kreml, Präsident Putin erhalte zahlreiche Bitten um Hilfe aus der Ostukraine und sei in großer Sorge. Russland will gehört werden. Aber ich bin sicher, dass es sich keine weiteren ukrainischen Regionen einverleiben will. In 3 Tagen treffen sich wichtige Entscheider in Genf. Es gibt eine Chance für uns. Heute ließen die Separatisten, wie hier in Slawiansk, das von Kiew gestellte Ultimatum, ihre Waffen abzugeben, verstreichen. Übergangspräsident Turchinow überraschte heute viele. Er stellte erstmals ein nationales Referendum in Aussicht über die Struktur des Landes und nahm die Wünsche des Ostens ernst.
Und zum anderen möchte er wahrscheinlich dadurch, dass das Referendum gleichzeitig mit den Präsidentschaftswahlen stattfinden würde, sicherstellen, dass in der Ostukraine auch genug Leute an die Wahlurne kommen, die dann eben gleichzeitig im Referendum und auch in den Präsidentschaftswahlen abstimmen würden.
Aber Kiew rennt die Zeit davon. Waffen und Geld treiben die Separatisten an und könnten am Ende wichtiger sein als Wahlen für eine neue Ukraine.
Wenn man an das Verhalten Russlands bei der Einverleibung der Krim denkt, dann ist es zumindest kein gutes Zeichen, dass sich Präsident Putin, wie es aus dem Kreml heute verlautet, und wir es gerade eben noch mal gehört haben, heute sehr besorgt über die Lage in der Ostukraine geäußert hat. Eines der industriellen Zentren dort ist die Millionenstadt Donezk. Stahl, Kohle, Chemie, konzentriert sich in dieser Industriestadt im besetzten Rathaus, aber haben längst bewaffnete pro-russische Separatisten die Oberhand. Bis jetzt hat das abgelaufene Ultimatum der Zentralregierung in Kiew sie offenbar nicht im geringsten beeindruckt. Heute allerdings hat der ukrainische Übergangspräsident Chuchinov einen geheimen militärischen Einsatzplan unterzeichnet. Norbert Hahn aus Donetsk.
Donetsk heute Abend. Inzwischen hat es sich herumgesprochen, Kiew bietet ein Referendum an, um die Ostukraine zu befrieden. Die Reaktionen auf der Straße, weitgehend Zustimmung. Das Referendum sollten wir so schnell wie möglich abhalten, denn je länger wir warten, desto unstabiler wird die Lage und desto unruhiger werden die Menschen. Das wäre nicht gut. Das Referendum wird nicht alle Probleme lösen, weil eine Gruppe von Separatisten, unterstützt von Russland, unser Land besetzt hat. Wir wollen das Referendum schneller. Unser Problem muss einfach schnell gelöst werden. Der Überblick geht langsam verloren. Stadtverwaltung und Parlamentsabgeordnete hier rechts mit Separatisten hier links an einem Tisch in einem Donetsker Hotel. Wir lassen keine Militärfahrzeuge Richtung Grenze durch, sagt ein Separatist. Der abgesetzte Polizeichef antwortet: Sie haben selbst gesagt, die Armee ist wie hungrig und nackt. Sie wird niemanden erschießen. Der selbsternannte Präsident der Separatisten mischt sich ein. Es klingt wie die Übergabe einer Stadt. Nur die Geschwindigkeit, mit der nun das Volk über eine Loslösung abstimmen soll, verunsichert sogar die prorussischen Parlamentsabgeordneten. Die Schöpfungsgeschichte einer Rebellenrepublik. Der Bürgermeister mag nicht darüber nachdenken. Er scheint sich abgefunden zu haben mit den Entwicklungen. Die Leute sollten ihr Leben ohne Angst führen können und glücklich sein. In welchem Land werden sie im Mai leben? Ich denke, in einem Land namens Ukraine. Ist Donetsk im Mai noch ukrainisch? So ganz sicher scheint sich der Bürgermeister jedenfalls nicht mehr zu sein.
Und genau das, was wir gesehen haben, diese Krise, längst hat diese Krise der Ukraine und die russische Rolle dabei europaweit die Regierungen alarmiert. Wie soll man denn umgehen mit dieser wie hinter einer Art Nebelwand sich abspielenden russischen Politik? Auch heute berieten in Luxemburg wieder die Außenminister der Europäischen Union. Sie bewilligten 1 Milliarde Euro an Hilfsgeldern für die Ukraine. Vor allem aber versuchten sie intensiv zu einer gemeinsamen Einschätzung und vor allem natürlich auch zu einer Strategie gegenüber Russland zu kommen. Und die müssten sie tatsächlich haben für das Krisengespräch am kommenden Donnerstag in Genf. Dort wollen die EU-Außenbeauftragte Ashton, der russische und der ukrainische und der amerikanische Außenminister zusammentreffen, also hochkarätig. Bis jetzt jedenfalls steht dieses Treffen noch. Rolf-Dieter Krause in Brüssel, zeichnet sich denn in Brüssel sowas wie eine gemeinsame Haltung gegenüber Russland ab?
Ja, das kann man sagen. Die Außenminister haben heute lange diskutiert. Es gab Außenminister, die haben eigentlich jetzt schon den Zeitpunkt gesehen, mit härteren Sanktionen, also auch Wirtschaftssanktionen, Russland gegenüberzutreten. Die Mehrheit der Außenminister hat aber gedacht, dass das vielleicht kein gutes Zeichen wäre für die Gespräche, die man in Genf führen will in 3 Tagen. Und am Ende hat man sich geeinigt, die bestehenden Sanktionen erstmal auf mehr Personen auszudehnen, also die Einreisesperren und die Kontosperrung. Man wird Russland konfrontieren mit den Vorwürfen, die man gegen Russland hat. Man glaubt nicht den Worten aus Moskau, dass Russland im Osten der Ukraine nicht mitfingert. Und man ist sehr gespannt auf die Debatte. Dieses Treffen wird das Verhältnis zwischen dem Westen und Russland wahrscheinlich für sehr lange Zeit entscheiden.
Rolf-Dieter, aber wenn die Analyse ja so ist, dass Russland dort mitmischt und das offenkundig zu sein scheint, dann sind ja Sanktionen eigentlich schon beschlossene Sache, und zwar der 3. Stufe, also der schweren Wirtschaftssanktionen. Warum kommen die nicht?
In der Tat, das haben die Staats- und Regierungschefs schon bei ihrer Sitzung beschlossen vor einigen Wochen. Das ist Noch ist das nicht der Fall, sie in Kraft zu setzen. Der Zeitplan steht eigentlich dafür. Man hat sich auch darauf vorbereitet. Man plant diese Sanktionen auch weiter, aber man setzt sie noch nicht in Kraft. Was man den Russen deutlich machen will, ist, und das ist übrigens eine Meinung, die bei vielen Außenministern zu finden ist, dass sie zwar kurzfristig kann Russland dieses Ding gewinnen und kann da ziemlich machen, was es will. Kurzfristig hat der Westen keine Mittel dagegen. Aber langfristig wird Russland sich großen Schaden zufügen, vor allem ökonomischen Schaden. Das hat es jetzt schon getan. Das kann aber noch sehr viel schlimmer werden. Und wenn es wirklich zu Wirtschaftssanktionen kommt, dann werden die sicherlich auch uns im Westen belasten. Aber sie werden vor allem Russland massiv schädigen. Und ob Russland das lange durchhalten kann, also auf lange Sicht, sehen viele im Westen, viele Außenpolitiker Putin als Verlierer. Nur kurzfristig nicht. Und kurzfristig, darauf kommt es im Moment natürlich an.
Der nächste wichtige Tag also ist der kommende Donnerstag und dann möglicherweise ja vielleicht sogar ein Treffen der Regierungschefs. Vielen Dank, Rolf-Dieter Krause nach Brüssel. Bei der immer gefährlicheren Krise rund um die Ukraine, wie wir es nun ja gesehen haben, da war es nur eine Frage der Zeit, wann sich das auch auf die Wirtschaft auswirkt. Natürlich auch auf die deutsche. Für manche Mittelständler geht der Handel mit der Ukraine derzeit schon gegen Null, weil das Land und natürlich damit auch seine Währung zunehmend verfallen. Mit Russland funktionierten die Geschäfte bislang noch so einigermaßen. Aber nun, da sich zeigt, wie schwierig es ist, diese Krise vor allem auch friedlich beizulegen, erleben die kleineren Unternehmen die Vorboten für das, was noch stärker kommen könnte. Der Handel mit Russland gerät ins Stocken. Andreas Hilmer.
Spediteur Helmut Vollmers hat Sorgen. Vor der Halle stehen zu viele Lkw still und im Lager stapelt sich Ware. Teppichfliesen, daneben große Maschinenteile für die Ölindustrie. Osteuropäische Kunden bremsen.
25% unseres Fuhrparks steht, weil nichts läuft. Und auch die Ware, die dort hier im Lager liegt, dürfte hier gar nicht sein, weil der schnelle Umschlag ist eigentlich das, was auch die Spedition ausmacht.
Seit Beginn der Krise 70% Umsatzeinbußen. Die Spedition lebt von Russlandtransporten, beschäftigt knapp 100 Mitarbeiter. 20 Jahre Exporte in den Osten. Den schwachen Rubel haben sie schon häufiger überstanden, aber eine längere politische Krise bedroht Existenzen.
Das Russlandgeschäft wird uns, wenn das jetzt noch so 3 Monate anhält, wird uns zusammenbrechen. Und dann müssen wir komplett umdenken. Und es tut mir auch leid für meine Kollegen in St. Petersburg, die jetzt auch schon seit 10 Jahren mit mir zusammenarbeiten.
Über 6.200 deutsche Firmen handeln mit Russland. Sie sichern bis zu 400.000 Arbeitsplätze. Beim Jahrestreffen der russisch-deutschen Handelsgilde vor knapp 3 Wochen, vor dem Höhepunkt der Krim-Krise, waren viele irritiert, aber noch optimistisch. Unternehmer Mirko Nowak hat in der Ukraine eine Firma gegründet. Damals sorgte er sich aber eher um Russlands öffentlichen Sektor.
Unser hauptsächlicher Auftraggeber ist der russische Staat. Und wenn er ausschreibt und einkauft, geht es uns gut, sofern wir gute und konkurrenzfähige Angebote geben. Wenn er nicht einkauft, geht es uns nicht gut.
Und momentan hält der Staat alles zurück. Wochen später in Nowaks Büro. Er handelt mit hochwertiger Medizintechnik und weiß gerade nicht, wie er Waren auf die Krim liefern soll. Manchmal gibt's Abfertigungsprobleme an den Grenzen. Der generelle Trend beim Ostgeschäft, alte Aufträge werden abgewickelt, aber es kommt wenig Neues nach.
Die Produkte sind da, die grundsätzliche Nachfrage ist auch da, aber ich fühle mich oft wie ein Eisverkäufer im Winter, der ein tolles Produkt hat, was aber im Moment nicht unbedingt so nachgefragt wird.
Er will von der Krise nichts wissen. Ein Vizeminister der Großregion Moskau, wo 80% des russischen Kapitals zu Hause sind, auf Deutschlandbesuch. Er wirbt mit Durchhalteparolen. Wir merken keinen Stopp beim Handel. Wer noch nicht bereit ist zu investieren, fragt immer nach Politik. Wer aber schon da ist, spürt kaum Einbußen und sollte auch weitermachen. Helmut Vollmers nützt das wenig. Normalerweise schickt er 50 Lkw jede Woche Richtung Russland. Gerade mal 15 waren es diesmal. Miteinander reden solle man, sagt er noch, denn leiden würden sonst alle.
Die Ukraine-Krise, es geht um richtige Worte und es geht um Worte, die fehlen. Ein Kommentar von Alois Theissen vom Hessischen Rundfunk.
Die Ukraine taumelt in ein blutiges Chaos und was macht die Kanzlerin? Sie demonstriert Gelassenheit, macht wie immer zu Ostern Urlaub in Italien. Abgeklärtheit und Gelassenheit gehören zu Merkels herausragenden Stärken. Und allein dies ist oft beruhigend. Aber eine Kanzlerin beim Entspannen am Pool, während Putin und seine kaum getarnten Hilfstruppen die Ukraine zerstören, das ist eindeutig ein falsches, ein fatales Signal. Mir geht es überhaupt nicht um wohlfeile Symbolpolitik. Und immerhin haben Kanzlerin und Bundesregierung heute glasklare Worte für Putins Schurkenstück gefunden. Und der Plan des ukrainischen Präsidenten, in einer Volksabstimmung über die staatliche Ordnung seines Landes abzustimmen, kommt spät, aber er verdient Unterstützung. Deutschland, die EU und die Vereinigten Staaten, sie können, sie müssen endlich mehr tun, sonst ist die Ukraine dem Untergang geweiht. Selbstverständlich wird niemand für die Freiheit und das Selbstbestimmungsrecht der Ukrainer einen bewaffneten Konflikt mit Russland auch nur riskieren. Das ist gut so. Der Westen muss Russland dort treffen, wo es keine Macht ist, sondern ein schwächlicher Zwerg auf dem Gebiet der Wirtschaft. Sanktionen treffen Russland härter als uns. Allerdings wird das auch bei uns nicht ohne Folgen für Wachstum und Wohlstand bleiben. Darauf kann nur die Bundeskanzlerin die Bevölkerung einstimmen. Deshalb muss sie zurück auf die Kommandobrücke im Kanzleramt. Frau Bundeskanzlerin, kommen Sie zurück an Bord. Ihr Platz ist jetzt in Berlin.
Alois Theisen kommentierte. Der Konflikt in der Ukraine drückte auch heute wieder die Stimmung an der Börse. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jens Riva.
Die DAX-Anleger bleiben auf der Hut, die Börsendaten. Der Leitindex startete schwach, schloss dann aber im Plus mit 9.339 Punkten. Der Dow Jones notierte bei 16.173 Zählern. Im Blickpunkt stand heute die Bilanz der staatseigenen Förderbank KWF. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Generell mache der andauernde Kapitalabfluss aus Russland Sorgen, so die staatseigene KfW-Bank. Ihr selbst dagegen bereite die Krise noch kein größeres Kopfzerbrechen. Denn mit 2,2 Milliarden Euro ist ihr Engagement in Russland überschaubar. Die KfW finanziert für deutsche Unternehmen, die in Russland Geschäfte machen, vor allem deren Lieferungen. 90% der Verbindlichkeiten sind über Hermes-Exportbürgschaften und andere Garantien abgesichert. Der Gewinn der KfW hat sich 2013 zwar auf gut 1 Milliarde Euro halbiert, doch dies sei ein Zeichen des Abflauens der Finanzkrise. Die Bank konnte sich aus bestimmten Geschäften wieder zurückziehen. Als Staatsbank fördert sie die Energiewende, beispielsweise mit Krediten für die energetische Haussanierung. Hier trat sie in Vorleistungen, das hat die Bilanz belastet. Mittelständischen Unternehmen musste die KfW weniger stark unter die Arme greifen. Alles zusammen deute auf eine Normalisierung nach der Finanzkrise hin. Dafür spricht auch, dass die Fördersumme der KfW mit rund 73 Milliarden Euro relativ stabil geblieben ist.
SPD-Chef Gabriel hat bei einer Gedenkveranstaltung zum Ersten Weltkrieg vor einer vergleichbaren Entwicklung in Europa wie vor 100 Jahren gewarnt. Russland sei offenbar bereit, Panzer über europäische Grenzen rollen zu lassen, sagte SPD-Chef Gabriel im Beisein des neuen französischen Ministerpräsidenten Valls. Diese nationalistisch aufgeladene Politik entspreche der Geisteshaltung, die im Sommer 1914 zum Weltkrieg geführt habe. Weltweit sind die Militärausgaben im vergangenen Jahr erneut leicht gesunken. Insgesamt wurden 1,7 Billionen Dollar ausgegeben, so ein Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI. Zurückgegangen sind die Ausgaben aber nur im Westen. Im Rest der Welt sind sie gestiegen. Friedensforscher sprechen von einer besorgniserregenden Wende. Die größten Militärausgaben haben, trotz Einsparungen, die USA mit 640 Milliarden Dollar. Auf Platz 2, wie im Jahr zuvor, China, dann, wie bisher, Russland. Die Summen dieser beiden Länder sind Schätzungen. Deutschland liegt auf Platz 7 mit 49 Milliarden Dollar. Für die Aufdeckung des Abhörskandals um den US-Geheimdienst NSA werden zwei Zeitungen mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Die Washington Post und die US-Ausgabe des britischen Guardian bekommen den Preis, weil sie die Informationen des früheren Geheimdienstmitarbeiters Snowden veröffentlicht haben. Die Pulitzer-Preise werden seit 1917 vergeben und gelten als weltweit wichtigste Auszeichnung für Journalisten.
Und ich habe jetzt mal eine richtig schwierige Preisfrage. Wie schlau ist eigentlich ein deutscher Abiturient? Richtige Antwort lässt sich bisher jedenfalls gar nicht so ganz genau sagen. Das kommt nämlich auf das Bundesland an. Das lautet eine Antwort so. Selbst wenn mehrere Schüler mit einem fast gleichen Zeugnis nebeneinander stehen, kann es sein, dass der Norddeutsche für sein vermeintlich formidables Wissen im Süden nur eine schlichte 5 bekommen würde. Bislang gibt es in jedem Bundesland unterschiedliche Abiturfragen, mal schwieriger, mal weit weniger schwierig. Und genau das soll sich jetzt ändern. Ob das Abitur nach 12 oder besser nach 13 Schuljahren zu bestehen ist, das bleibt übrigens ebenfalls weiter unklar. Wenigstens auf vergleichbare Fragen beim Abi haben sich immerhin ein paar Länder geeinigt. Aus Sachsen berichtet Claudia Berlin.
aufgeregt sind sie noch nicht, die Abiturienten der Rudolf-Hildebrand-Schule in Markkleeberg. Obwohl es übermorgen losgeht in Sachsen mit den Abiturprüfungen. Mit ihrem Lehrer für Geschichte und Deutsch gehen sie nochmal die Prüfungsthemen durch. Zum ersten Mal werden sie in Deutsch, Mathe und Englisch zum Teil identische Aufgaben lösen wie die Abiturienten in 5 anderen Bundesländern. Für sie weder Problem noch große Umstellung.
Das Abitur in Sachsen soll ja mit eins der anspruchsvollsten sein. Also ja, ich habe Freunde in anderen Bundesländern und ich kann mich dann höchstens mit denen austauschen, wie es bei ihnen war. Aber einen großen Einfluss auf mich hat das jetzt nicht.
Neben Sachsen machen Bayern, Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern mit beim länderübergreifenden Abitur. Die Prüfungen werden überall am selben Tag geschrieben. Ein Problem, denn wegen der unterschiedlichen Ferientermine in den Bundesländern haben die Schüler auch unterschiedlich viel Zeit für die Prüfungsvorbereitung. Für den Schulleiter in Markkleeberg aber überwiegend die Vorteile.
Weil ich denke, dass man einfach auf die Schüler auch zugehen muss. Die werden mobiler in diesem Zeitalter und wechseln ja auch immer mal die Schulen. Und da denke ich, sollten wir einfach dem auch Rechnung tragen. Und auf der anderen Seite finde ich es nur mehr als fair, wenn wir ein vergleichbares Abitur haben.
Auch die Schülervertreter haben sich für das länderübergreifende Abitur stark gemacht, sehen es als einen ersten Schritt.
Wir müssen aber auch sehen, dass sich 2/3 unserer Abiturnoten, und das ist nunmehr in fast allen Bundesländern so, aus der Abiturstufe zusammensetzen und nicht aus dieser Prüfung. Und hier tun sich unheimliche Unterschiede auf, auch zwischen den Ländern, die teilnehmen.
Denn die deutsche Bildungslandschaft gleicht einem Flickenteppich aus verschiedenen Schulsystemen, Lehrplänen, Schulbüchern. Das 6-Länder-Abitur sollte der Start sein für das Fernziel, ein bundesweit einheitliches Abitur. Die Frage ist nur nach 12 oder 13 Schuljahren. Nicht nur in Hamburg machen Eltern gegen das sogenannte Turbo-Abitur mobil. Sie wollen zurück zu G9, fürchten um die Qualität der Bildung.
Das Hamburger Abitur hat nach Untersuchungen von Wissenschaftlern, die das Abitur jetzt sehr genau untersucht haben, im G8 sehr an Niveau verloren. Das heißt, man hat die Anforderungen abgesenkt in Mathematik und Biologie. Und das Abitur, was entstanden ist, ist eine Art G8-Abitur-Light. Das sollte ja nicht der Maßstab sein für alle Bundesländer.
Und so erhöht das Projekt länderübergreifendes Abitur den Druck auf die Bundesländer, sich auch über den Weg dorthin zu einigen, über Länge und Qualität der Schulbildung.
Und für die Schüler ist das Wichtigste am Abitur natürlich, dass man es irgendwie hinter sich bringt. Als Perle des Pazifiks ist Valparaiso bekannt geworden. Eine Feuerwalze brachte jetzt Tod und Zerstörung in die chilenische Hafenstadt. Mehr dazu in den Nachrichten noch einmal mit Jens Riva.
Bei dem am Samstag ausgebrochenen Brand sind mindestens 12 Menschen ums Leben gekommen. Tausende wurden obdachlos. Starker Wind facht die Flammen immer wieder an.
Es sind die Hügel der Armen, auf denen das Feuer am schlimmsten gewütet hat. Ganze Straßenzüge sind verkohlt oder verschwunden. Und es brennt noch immer. An mehreren Orten der Stadt treibt der starke Wind das Feuer in unterschiedlichste Richtungen. Es kam rasend schnell. Das Feuer hat sich vom Untergeschoss bis unters Dach gefressen. Wir standen hier und haben in einen Himmel voller Flammen geschaut. Chiles Regierung bekämpft die Brände mit knapp 150 Löschzügen. Wo die nicht hinkommen, werfen Hubschrauber und Flugzeuge Wasser auf die Flammen. Der Wiederaufbau soll zügig beginnen. Deshalb wurde die Bevölkerung des gesamten Landes aufgerufen, zu helfen oder Hilfsgüter zu spenden. Denn mindestens 8000 Bürger von Valparaiso haben ihr Zuhause verloren.
Kurz vor dem jüdischen Pessachfest hat ein Mann im US-Bundesstaat Kansas 3 Menschen erschossen. Ein älterer Mann und sein 14-jähriger Enkel starben durch Schüsse auf dem Parkplatz eines jüdischen Gemeindezentrums, eine Frau wenig später in einer Seniorenwohnanlage. Die Tat könnte einen antisemitischen Hintergrund haben. Der Schütze wurde festgenommen. Medienberichten zufolge war der 73-Jährige jahrelang führendes Mitglied des Ku Klux Klans. Bei einem Bombenanschlag in der nigerianischen Hauptstadt Abuja sind nach Angaben der Polizei mindestens 71 Menschen getötet und 124 verletzt worden. 2 Bomben detonierten zur Hauptverkehrszeit in einem Busbahnhof. Mehrere Busse brannten aus, Tanks explodierten. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist noch unklar. Für die Regierung gilt als wahrscheinlich, dass die radikal-islamische Terrorgruppe Boko Haram hinter dem Anschlag steckt. Bei der Suche nach der verschwundenen Malaysia Airlines Maschine im Indischen Ozean kommt erstmals ein unbemanntes U-Boot zum Einsatz. Seit 6 Tagen war es nicht mehr gelungen, Signale aufzufangen, die möglicherweise vom Flugschreiber stammen. Jetzt soll das U-Boot auf dem Meeresgrund in über 4000 Metern Tiefe Trümmerteile aufspüren. Die Suche nach dem Flugzeug dauert bereits 5 Wochen.
Freiheit ist, wenn es keine Mauer gibt und man von nichts aufgehalten wird. Das denkt ein 8-Jähriger, der 1942 mit seiner Familie aus dem Warschauer Ghetto fliehen will. Draußen, außerhalb des Ghettos, vermuten sie die Freiheit. Aber nur der kleine Jurek schafft es. Und er entkommt, fast mag man es nicht glauben, ganz alleine den Nazis. Die Geschichte ist ein Abenteuer, aber es ist ein Abenteuer mit Todesängsten. Jurek rennt täglich um sein Leben. Die Geschichte ist wahr. So sagt Joram Friedmann, wie Jurek heute heißt. Oscar-Preisträger Pepe Dankwart erzählt in seinem Film Lauf, Junge, Lauf von der Flucht des jüdischen Jungen. Julie Kurz.
Du darfst nie in deinem Leben vergessen, dass du ein Jude bist. Verstehst du das? Du darfst niemandem sagen, wer du wirklich bist. Aber du darfst es niemals vergessen.
Ja, Vater, ich verspreche es.
Der Abschied von seinem Vater. Der Anfang eines Überlebenskampfes. 1942 mit 8 Jahren flieht Jurek aus dem Warschauer Ghetto. 3 Jahre irrt er durch Polen, Hunger, Kälte, Einsamkeit. Immer auf der Flucht vor den deutschen Besatzern. Es ist seine Geschichte, seine Biografie. Joram Friedmann ist heute 79 Jahre alt. Mit seiner Familie lebt er mittlerweile in Tel Aviv. Viele Kinder haben nicht überlebt, aber ich hatte einfach viel Glück und habe es geschafft. Und bis heute kämpfe ich um jede Kleinigkeit. Wenn ich etwas will, dann mache ich das einfach und schaffe das. Das ist mir von damals geblieben. Dieser Überlebenswille lässt ihn vieles ertragen.
Bist du ein Jude?
Nein.
Das war doch belogen.
Aber er bekommt auch Hilfe. Eine Bäuerin nimmt ihn auf und bringt ihm bei, sich als Katholik auszugeben. Denn damit er weniger auffällt, muss er sich eine neue Identität zulegen.
Maria, Mutter Gottes. Mutter Gottes, bitte für uns Sünder.
Die äußere Reise war das Abenteuer, nennen wir es Huckleberry Finch oder Tom Sawyersche Abenteuer, das er erleben musste, um zu überleben. Die innere war sein Ich, seine Identität, die er bis zu diesem Zeitpunkt aufgebaut hat, innerhalb seiner Familie, zu vergessen und eine Legende für sich in Anspruch zu nehmen und es so stark zu verinnerlichen, dass er es dann auch glaubte.
Der Regisseur und Oscar-Preisträger Pepe Dankwart war durch das israelische Jugendbuch Lauf, Junge, Lauf auf die Geschichte aufmerksam geworden. Viele wollten die Rechte für eine Verfilmung erwerben. Friedmann entschied sich, ausgerechnet für einen Deutschen. Ich habe mich sogar gefreut, dass ein Deutscher den Film macht. Wenn die Amerikaner den Film realisiert hätten, wäre es etwas Kitschiges geworden. Die Deutschen haben Schuldgefühle. Und schon allein deshalb wusste ich, der Film wird wahrheitsgetreu und gut werden. Trotz der Grausamkeiten, am Ende ist der Film vor allem eine Ode an das Leben. Joram Friedmann ist heute weder Jude noch Christ. Er bezeichnet sich als Atheist.
Den Film Lauf, Junge, Lauf, übrigens eine ARD-Koproduktion, sehen Sie am Donnerstag dann im Kino. Uns bleibt noch der Blick auf das Wetter und natürlich die Frage an Claudia Kleinert. Schwierige Aufgabe, wie wäre es denn mal mit einer 5-Tages-Vorschau, denn da beginnt ja am Samstag ein bedeutendes Wochenende.
Also ja, 5. Also das ist ein bisschen, das ist schwierig, da wir normalerweise ja auf einen 15-Tage-Trend gucken. Im Moment können wir bei 5 Tagen gerade mal sagen, es wird wärmer, nachdem es Richtung Karfreitag erstmal kalt wird und die nächsten Tage immer noch Aprilwetter bei uns. Und das heißt eben heute dicke Wolkenfelder hier über dem besten See. Das ist ein See, der wurde nur so aufgepeitscht durch den zum Teil heftigen Wind, durch die Sturmböen, die es heute im Zusammenhang mit den kräftigen Schauern, Graupelschauern und auch Gewittern gab. Es geht weiter mit ähnlichem Wetter. Hinter dieser Kaltfront kommt jetzt kalte Luft und das bedeutet, Bis Karfreitag geht es erstmal noch bergab. Die nächsten Tage leichter Anstieg hier in Hamburg. Und dann 5 Tage am Samstag Temperaturanstieg. Wohin genau über die Ostertage ist noch ein bisschen unsicher. Sie sehen es hier, im Moment liegt es noch so zwischen 14 und 18 Grad. Also wir nähern uns der Sache schon. In den nächsten Tagen dann dazu mehr. Jetzt in der Nacht haben wir es noch mit Schauern zu tun. Zum Teil mit Graupel, mit Schneeregen in den höheren Lagen. Nach Norden und Südwesten hin ist es schon meist trocken und locker bewölkt. Die Temperaturen sinken bis morgen früh auf Werte zwischen meist 6 bis 5 Grad an der Küste und sonst geht es runter auf 4 bis 0 Grad. Morgen Vormittag dann im Süden und Osten dichtere Wolkenfelder, vor allem über den östlichen Mittelgebirgen noch Graupelschauer, zum Teil auch Schneeregenschauer in den höheren Lagen. Im Norden ist es richtig schön und im Laufe des Nachmittags dann immer mal wieder Schauer, vor allem im Südosten. Und am Alpenrand wird es jetzt in der Nacht sogar Schnee bis in tiefe Lagen geben und bis morgen früh oberhalb von 1000 Metern an die 20 Zentimeter. Morgen kommen dann noch ein paar Schauer nach. Die lassen aber im Laufe des Nachmittags überall nach. Und die Temperaturen steigen dann auf Werte zwischen meist 10 und 13 Grad. Der Wind dazu im Norden noch spürbar. Da ist er recht kräftig, im Mittel Windstärke 4 bis 6. Im Süden nur schwacher Wind. Die nächsten Tage dann langsam Wetterbesserung. Mittwoch nur 10 Grad im Süden mit dichten Schauern, sonst 13 bis 17 Grad. Und Gründonnerstag überwiegend trocken, freundlich mit recht viel Sonne und 16 bis 19 Grad. Also erstmal Temperaturanstieg, dann geht es wieder runter zu Ostern und in 5 Tagen wieder wärmer.
Ja, und die 5 Tage habe ich mir genau gemerkt. Vielen Dank, Claudia Kleinert. Hier geht es weiter mit der Story im Ersten, die auf die Milliardengeschäfte in der Formel 1 blickt. Das Nachtmagazin mit Susanne Stichler meldet sich um 0.30 Uhr und wir sind morgen wieder für Sie da, dann schon in der Halbzeit des Fußballpokalspiels um 21.20 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht.